Guten Morgen, liebe Gäste, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wer eine Bibel dabei hat, möge den Text mitlesen. Er steht in Sacharja 9, und zwar die Verse 9 und 10. Ich lese nach der Übersetzung der revidierten Lutherbibel. Sacharja 9, die Verse 9 und 10. Du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem, und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern, und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Dieser Text ist vielen von uns bekannt. Ein Text, der gelesen wird, wenn draußen die dunkelste Jahreszeit begonnen hat, wenn man sich gerne zurückzieht in die warme Stube und sich dort besonders wohlfühlt, wenn man besinnlich wird und Lichter anzündet und wie wir, wenn man sich schon auf Weihnachten freut. Dahin gehört dieser Bibeltext. Auf den Straßen, überall in den Fenstern glitzern die Weihnachtsdekorationen. Und ein solches Wort hilft, Atmosphäre zu verbreiten. Doch bei all dem übersehen wir ganz und gar, dass die Situation, in die diese Worte hineingesprochen worden sind, alles andere als besinnlich war. Da ging es überhaupt nicht um Feiern, da ging es nicht um Freude. Die Lage, in der diese Worte entstanden, war völlig unromantisch. Sie war hart, sie war deprimierend, geradezu krass. Wie war das damals? Erst vor wenigen Monaten war ein Großteil des jüdischen Volkes aus langer babylonischer Gefangenschaft zurückgekehrt. Was sie davor fanden, entsprach überhaupt nicht ihren Vorstellungen. Es war alles andere als ermutigend. Die Landwirtschaft lag am Boden, Häuser waren zerstört, die Situation war so konfus und ganz obendrein noch dieses. Der Tempel in Jerusalem war zerstört. Die Garantie des Gottesglaubens war kaputt, zerschlagen. Trostlosigkeit, wo man nur hinblickte. Jede Familie strengte sich nun an, im kleinen Bereich einigermaßen über die Runden zu kommen, ein kleines Stückchen Land zu bebauen, um etwas zum Leben zu haben. Ein Dach über dem Kopf. Wie wunderbar wäre das. Man stand wieder ganz am Anfang. Schwierigkeiten, wohin man schaute. Und noch immer lag der Tempel in Trümmern. Und genau zu dieser Zeit, etwa 500 vor Christus, stand der Prophet Haggai auf und verkündete dem Volk Israel, dass der Messias nur kommen könne, wenn sie den Tempel wieder aufgebaut hätten. Und zwar aus eigenen Mitteln und Anstrengungen sollten sie das tun. Und nun beginnen sie ganz langsam und mühsam diesen Riesentempel wieder aufzubauen. Aber die eigene wirtschaftliche Notlage, die politische Ungewissheit, die Bedrohung durch feindliche Nachbarn lassen den Bau immer wieder zum Stillstand kommen. Genau in diese Zeit, in diese Situation hinein spricht der Prophet Sacharja. Eine Zeit der Not, eine Zeit der Niedergeschlagenheit, eine Zeit der Sehnsucht nach politischer Stabilität und nach einem ganz kleinen wenig Glück auf privater Ebene. Genau in diese Zeit hinein erschallt nun der Ruf, siehe, dein König kommt. Muss das nicht geradezu lächerlich geklungen haben damals? Es entsprach zwar der Sehnsucht des Volkes Israel, ja, aber zu sehen war doch überhaupt nichts, absolut nichts. Aber bei diesem Gottesmann Sacharja entstand in der Not diese Gewissheit, so wird es nicht bleiben. Gott wird einen König senden und dann wird alles anders werden. Dann wird endlich Gerechtigkeit einkehren, dann wird endlich Frieden sein, dann wird es aufhören mit den Kriegen, und zwar für immer. Und es wird auch ein wenig Glück für jeden von uns dabei sein. Das sind die Träume, das sind die Sehnsüchte der Menschen von damals. Und ich denke, sie sind heute auch nicht wesentlich anders. Inzwischen sind 2500 Jahre Geschichte ins Land gegangen. Und eins hat jede Generation lernen müssen: dass noch kein Herrscher diesen Frieden, dass noch kein Herrscher dieses Heil bringen konnte. Sicher, es hat immer und immer Perioden relativen Wohlstands gegeben, aber oftmals auf Kosten anderer unterdrückter Völker. Es haben uns ja im Laufe der Geschichte schon viele das Heil versprochen. Aber mit welchem Erfolg? Denken wir nur ein paar Jahrzehnte zurück hinsichtlich der klassenlosen Gesellschaft, die dann doch ganz anders zu Ende gegangen ist. Ein Stück deutsche Geschichte. Sicher, es hat auch viele Bemühungen gegeben, aber man kann weder den Regierungen und auch der Opposition den guten Willen auch überhaupt nicht absprechen. Aber was wir hier aus diesem Text her zum Thema Heil erfahren, das haben alle nicht gebracht. Das haben alle nicht bringen können. Denn alle Bemühungen scheitern letztlich an dem Faktor Mensch. Man muss einfach erkennen, endgültiger Friede, ein grundlegendes Heilwerden, können ihren Ausgang eben nicht in irdischen Aktionen nehmen, in irgendwelchen Parteiprogrammen. Sie können bestenfalls einen kleinen Rahmen dazu liefern. Nein, es muss im Kern etwas anders werden, im Herzen, im Wesen des Menschen. Es müsste ein König kommen, der in die Herzen hineinreicht und etwas neu macht. Sehr früh hat die christliche Gemeinde begonnen, diesen Text ganz fett zu drucken. Mit Recht. Denn wer ist es, der selbst gerecht ist und auch andere gerecht macht? Paulus schreibt im Römerbrief: Nun sind wir gerecht geworden durch Jesus Christus. Und durch diesen Jesus haben Menschen erfahren, dass sie vor Gott angenommen sind, dass sie um ihre Position vor Gott nicht kämpfen müssen, sondern dass ihnen einfach diese Position der Gotteskindschaft geschenkt worden ist. Wer ist es denn, der arm und demütig in ganzer Abhängigkeit von Gott seinen Weg durch die Welt machte, einen sehr kurzen Weg, und der nicht Angst hatte, etwas zu verlieren oder eventuell sogar vergessen zu sein, und der so andere bereit machte für ihn alles zu verlassen und ihm nachzufolgen? Wer ist es, der auf den Einfluss und den Gebrauch von Streitwagen, Wagen und Waffen verzichtet hat und dem Petrus gesagt hat, stecke dein Schwert ein. Die Probleme, um die es wirklich geht, die werden ganz, ganz anders gelöst. Jesus. Das Problem sind nicht die Waffen. Das Problem sind wir Menschen heute. Der Friede in dieser Welt beginnt in den Herzen von Menschen, die durch Jesus Christus neu geworden sind. Und was der Prophet hier in der Notlage ersehnt und wovon er felsenfest überzeugt ist, die junge christliche Gemeinde hat das schon in den ersten Jahrzehnten immer und immer wieder zum Ausdruck gebracht. Und zeugnishaft bekannt, ein neues Leben, eine veränderte Sicht der Welt ist uns geschenkt worden durch diesen Sohn Jesus Christus. Und deshalb stehe ich hier und möchte heute Morgen dieses Angebot weitersagen. Eine neue Sicht der Dinge, eine veränderte Sicht der Welt. Ein Zurechtfinden in deinem Leben, ein Angenommensein bei Gott, geliebt und anerkannt sein, das wird dir heute Morgen angeboten, durch diese frohe Botschaft von Jesus Christus. Er möchte Einzug halten in dein Herz. Gibst du ihm Antwort? Es gibt keinen Advent, es gibt kein Weihnachten ohne diesen Herrn und Retter Jesus Christus. Und doch, das ist noch nicht alles. Gewiss wird es keine Weltveränderung geben ohne die Veränderung des Einzelnen. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Da, bei jedem persönlich, muss es anfangen. Aber gleichzeitig ist noch zu sagen, da hört diese Prophetie hier aus Sacharja nicht auf. Da ist auch die Rede von einer sehr irdischen, weltpolitischen Wende, von einer kompletten Umgestaltung, wo Gott seine Herrschaft aufrichtet und niemand wird ihm mehr ins Handwerk pfuschen. Da werden dann nicht nur einige wenige ihre Schwerter zu Pflugscharen umschmieden, sondern alle, so wie es in Jesaja 2 heißt. Und wir wissen schmerzlich, dass das noch längst nicht der Fall ist. Und ich behaupte, in der Golfregion findet die Macht- und Eroberungspolitik Nebukadnezars immer und immer noch wieder ihre Fortsetzung. Sicher, wir sind sehr dankbar für unsere Ost-West-Entspannung. Aber der Weltfriede ist das noch nicht. Wie es zu diesem Weltfrieden kommen könnte? Ich weiß es nicht. Ich habe noch keinen getroffen in meinem Leben, der es wüsste. Wenn ich aber glaube, dass Gott der Herr der Welt ist und wie Israel das immer und immer wieder in ihrer Geschichte betont hat, dann wird es möglich sein zu glauben, dass diese Welt kein ewiger Notbehelf ist und bleiben wird. Und dass sein Friede, Gottes Friede, nicht für immer eine Fata Morgana bleiben wird, sondern dann ist das Wort Vollendung ein wesentliches Wort in meinem Vokabular, im Vokabular meines Glaubens. Und dann glaube ich, dass noch nicht alles gesagt ist, sondern dass Gott das letzte Wort sprechen wird. Und ich glaube, dass es ein gutes Wort sein wird. Advent heißt für mich, ich lebe in diesem Glauben und ich warte
auf Gott. Welche Konsequenzen ergeben sich für mich aus diesem Gesagten? Ich werde mich bemühen für Frieden und für Ausgleich und für Gerechtigkeit mich einzusetzen, und genau dort, wo Gott mich hingestellt hat. Ich werde mich immer und immer wieder fragen, was müsste genau in dieser und jener Situation geschehen, wenn jetzt ein ganz klein wenig von dem großen Frieden vorweggenommen ist. Wie hat das dann auszusehen, konkret in meinem Handeln, in meinem Alltag? Wie muss ich heute und morgen handeln als Botschafter Jesu Christi? Ich werde für Ausgleich und für Frieden beten und für diejenigen, die als Politiker und Regierende darauf einen Einfluss haben. Und dann habe ich die Hoffnung auf Gott, dass der Prophet recht hatte, als er sagte: Jauchze laut, Tochter Zion. Jauchze laut, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und heilvoll ist er, arm und auf einem Esel reitend. Er schafft ab die Wagen aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem. Die Kriegsbogen werden abgeschafft. Er verkündet Frieden den Völkern. Er herrscht von Meer zu Meer und vom Euphrat bis an die Enden der Erde. Ein großes Stück davon ist schon wahr geworden, durch unseren Herrn Jesus Christus. Ein großes Stück ist doch nicht eingelöst, weder in Israel noch sonst auf der Welt. Aber das eine weiß ich, und das steht für mich außer Frage. Gott steht zu seinem Wort. Gott sei Dank. Amen.